SWR 2 Forum.
Heute Gottes Troubadour, wofür steht Franz von Assisi? Am Mikrofon Holger Gola. Bis heute ranken sich um Franz von Assisi viele Legenden und Wundergeschichten. Geboren 1181 oder 1182 und aus gutem Hause stammend, schwört er Mitte 20 allem Reichtum ab. Fortan lebt er das Ideal der Armut. Seine radikale Lebenswende bringt ihm viel Kritik ein, stößt jedoch zunehmend auf Respekt. Wegen seiner unkonventionellen Predigten nennen ihn seine Zeitgenossen auch Troubadour Gottes. Franz von Assisi gründet mit päpstlichen Segen einen Orden. Bereits 2 Jahre nach seinem Tod wird er 1228 heilig gesprochen. Nun gibt die neue Franziskusbiografie des evangelischen Kirchenhistorikers Volker Lepin aus Tübingen Anlass, erneut über den sonderbaren Heiligen zu diskutieren. Professor Dr. Lepin, wann haben Sie sich das erste Mal mit Franz von Assisi beschäftigt und was hat vermutlich erst später dann auch Ihr wissenschaftliches Interesse geweckt?
Beschäftigung ist hochgegriffen für das erste Mal. Ich bin ihm begegnet als Pfarrersohn. Mein Vater war Pfarrer in der Elisabethkirche in Marburg. Elisabeth von Thüringen gehört in den weiteren Bereich der franziskanischen Frömmigkeit. Und dort sah ich in den Glasbildern Franz von Assisi und fragte mich, was ist das für ein komisches Männlein da in einem blauen Gewand?
Und das Interesse ging dann so weit, dass Sie dann auch eine Biografie über ihn geschrieben haben?
Das Interesse hat sich im Grunde immer fortgesetzt. Das Interesse an Elisabeth von Thüringen, an Franz von Assisi, an den Franziskanern. Und als ich dann Zeit und Gelegenheit hatte, habe ich mich daran gesetzt, die Quellen selbst noch einmal anzuschauen.
Für Dr. Martina Kreitler-Koos, die als Lehrbeauftragte für Theologie der Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster tätig ist, gehört Franz von Assisi gewissermaßen zu ihrem Repertoire. Dennoch auch an Sie die Frage, was hat wann bei Ihnen das besondere Interesse an diesem besonderen Heiligen geweckt?
Ich hatte sozusagen eine franziskanische Jugend. Ich komme aus Süddeutschland. Da gibt es viele Franziskanerinnen, Klöster, die in den 80er Jahren gute Mädchenarbeit gemacht haben. Und ich habe dann katholische Theologie studiert. Eine katholische Christin, glaube ich, kommt am heiligen Franziskus gar nicht vorbei, diesem wunderbaren, etwas verrückten Heiligen. Und ich habe mich dann später im Studium und in meiner Doktorarbeit mit Clara von Assisi auseinandergesetzt und insofern den Franziskus immer im Schlepptau gehabt.
Darauf kommen wir noch später zu sprechen. Dr. Gunnar Decker hat als freier Autor und Philosoph in Berlin 2016 ebenfalls ein Buch über Franz von Assisi veröffentlicht. Es trägt den Untertitel Der Traum vom einfachen Leben. War das für Sie der Impuls, sich mit diesem frommen Menschen ausführlicher zu beschäftigen?
Ja, natürlich, denn das Einfache ist ja, wie wir seit Brecht spätestens wissen, schwer zu machen. Und das kann man bei Franz von Assisi auch sehen, der ursprünglich eben eine Bruderschaft gründen und keinen katholischen Orden etablieren wollte. Dieser Widerspruch hat mich gereizt und natürlich war es auch so eine stufenweise Annäherung. Ich hatte eine Hermann Hesse-Biografie geschrieben. Mich hat fasziniert, dass der entlaufene Pietistensohn Hermann Hesse 1904 eine kleine Monographie schreibt über Franz von Assisi und über Boccaccio nach seinen beiden Italienreisen. Das war das eine. Das andere war, dass ich auch in der Wendezeit eine Diplomarbeit über franziskanische Philosophie und speziell über Bonaventura geschrieben hatte. Und dass mir dieser Bonaventura, der den Orden ja richtig katholisch macht, damals suspekt war und ich das noch einmal überprüfen wollte, woher dieses Unbehagen kam.
Versuchen wir uns einmal der Person des Franz von Assisi zu nähern. 1181 oder 1182 wird er in dem italienischen Ort Assisi geboren und stammt aus einer reichen Familie. Nicht nur sein Vater ist ein gefragter und versierter Tuchhändler. Auch der Sohn kann die kostbare Ware gut verkaufen. Was müssen wir heute unbedingt von ihm wissen, Herr Lepin?
Erstmal müssen wir uns natürlich fragen, was wir wissen können. Das ist nicht sonderlich viel. Insofern steuern Sie das Umfeld an, über das wissen wir mehr. Das ist ein Umfeld, in dem es eben in Gestalt seines Vaters und vieler anderer ein aufstrebendes Bürgertum gibt, das in der Stadt Assisi sich mit etablierten Adel auseinandersetzt. Genau in der Zeit sind sehr massive Konflikte in dieser Stadt. Ein Aufkommen dieses Bürgertums, in dem neue Werte eine Rolle spielen. Es ist was ganz anderes, ob ich als Adliger meine Werte daraus ziehe, dass ich aus einer traditionsreichen Familie komme oder ob ich in den Vordergrund stelle Leistung, Geld, auch äußerlich sichtbare Leistung. Das ist dasjenige, was mich auszeichnet. Und das erlebt Franz von Assisi in seiner Jugend bei seinem eigenen Vater. Und das zu erleben, führt ihn in Spannungen hinein mit dem, was er genauso von seinem Vater und seiner Mutter als christliche Ideale und christliches Leben irgendwo hört.
Frau Kreidler-Groß, ein bisschen mehr wissen wir ja schon als nur über sein Umfeld.
Ich fände wichtig, am Anfang zu sagen, dass Franziskus eben nicht von Beginn an fromm gewesen ist, nicht von Beginn an ein Heiliger, sondern eigentlich ein junger Mann, der gerne Karriere gemacht hätte, zumindest zeichnen die Quellen dieses Bild. Er möchte gerne groß sein, das ist ja was, was ihn auch mit den Menschen unserer Zeit verbindet. Gerne groß werden, Reichtum ist schon ein Stichwort gewesen, das gefallen ist. Und dieser Franziskus macht sich trotz allem auf die Suche nach Gott. Diese Spannung, glaube ich, müssen wir von ihm wissen.
Sie haben schon gesagt, er war anfangs gar nicht so fromm. Es wird ja berichtet, dass er auch kein Kind von Traurigkeit war, ausgiebig feiern konnte mit seinen Zeitgenossen und seinen Jugendgenossen, gleich die Zeche für alle bezahlte, also eine Runde nach der anderen warf, und auf dem Rückweg vom Gasthaus hat man auch noch Mädchen angesprochen und angebaggert, könnte man vielleicht ganz salopp sagen. Also ein Mensch, der gelebt hat, wie man damals gelebt hat zu seiner Zeit.
Ja, ein Angehöriger der Oberschicht, ganz klar. Aber jemand, der in diese brutalen Auseinandersetzungen um 1200 gerät. Also es gibt zuerst einen Bürgerkrieg in Assisi, dann den Krieg mit Perugia. Er wird gefangen genommen und ein Jahr später von seinem Vater freigekauft. Das sind natürlich Symptome, die einerseits das Erstarken der Städte, den neuen Reichtum der Bürger dieser Städte zeigen, aber gleichzeitig ist es eine Zeit der Desintegration, der Ausgrenzung. Also alles, was außerhalb der Stadtmauern passiert, gehört nicht mehr zum gesellschaftlichen Leben. Das sind die Aussätzigen, die nicht dazugehören, die man auch fürchtet. Und in diese Spannung hinein wird Franz von Assisi dann geworfen. Am Anfang beobachtet er das nur und setzt auch nach der Gefangenschaft er sein unbeschwertes, in Anführungszeichen, Leben fort, bis dann, wenn man mit Rilke sprechen würde, Gott aus seinem Hinterhalt stürzt, 1206. Und er plötzlich merkt, also er kann so nicht weiterleben.
Wir setzen eine bestimmte Schilderung der Kindheit und Jugend von Franz von Assisi voraus. Er war ganz schlimm, er war ein Bandenanführer und dergleichen. Das finden wir in der Tat in den Quellen, aber wir finden ja teilweise sogar beim selben Autor, Thomas von Celano, der mehrere Biografien geschrieben hat, auch eine andere Schilderung. Zunächst in seinen frühen Texten schildert er es genau so, der war ganz schlimm. Und irgendwann merkt man schon ganz früh die Heiligkeit von Franz von Assisi. Und wenn derselbe Autor es mal so darstellen kann, sind wir natürlich historisch vor der Schwierigkeit, was wir jetzt nacherzählen an seiner Jugend, ist im Grunde ein bestimmtes Schema, was von Heiligkeit erwartet wird. Da war einer ganz schlimm, hat sich bekehrt und dann wird er ein Heiliger. Und da stehen wir vor den Schwierigkeiten, welcher Erzählung von Celano oder von den Biografen insgesamt glauben wir eigentlich?
Und welcher ich würde immer glauben? Der frühesten glauben, würde ich mal so einwerfen. Die von 1228 oder der Drei-Gefährten-Legende. Nachher wird es immer katholischer, immer institutionalisierter.
Ja, aber auch die frühen sind natürlich schon im Kontext der Heiligsprechung geschrieben. Es geht darum, die Heiligsprechung zu erklären, zu begründen. Insofern bliebe ich auch da skeptisch.
Frau Kreidler-Groß, was nehmen wir denn nun? Einen wilden jungen Mann, einen sanften jungen Heiligen?
Gut, der wilde junge Mann ist ja immer auf der Folie, die Sie schon genannt hatten, mit den Frauen, die ihn lieben. Da kommen wir ganz schnell zur heiligen Clara, die in dieses Schema leider mit hineinfällt. Also meist deutet man das so, unheilvoll verliebt in diesen Franziskus, und dann, um ihm nahe zu sein, wird sie arme Schwester. Ich bin tatsächlich deshalb nicht für diesen wilden jungen Mann. Ich glaube, dass das viel mit Hagiographie zu tun hat. Denn je schlimmer er es getrieben hat als junger Mann, desto heller strahlt dann sein Stern als Heiliger. Man sieht das auch tatsächlich an der Clara-Biografie, da gibt es über die Jugend fast gar nichts zu sagen. Weibliche Heilige, da ist man nicht dran interessiert an diesen Brüchen. Da hat man immer die Idee, die sind von Anfang an heilig, die haben nie was anderes im Kopf, als mal in den Himmel zu kommen. Also kann man tatsächlich diesen Schilderungen gegenüber skeptisch sein. Aber ich würde schauen nach etwas, was man in aller Vorsicht wie eine Art Selbstverständnis des Franziskus deuten kann, einen seiner Lieblingsnamen, den er sich gibt, Il Poverello, der kleine Arme. Und ich würde immer hinzufügen, der kleine arme Bruder. Also Franziskus, einer, der auf der Suche ist, sehr stringent auf der Suche, also der irrt nicht umher, sondern findet schon gute, klare Linien, begegnet dem Kreuz von San Damiano. Das ist ja eine wichtige Schlüsselgeschichte, selbst wenn das sprechende Kreuz erst später auftaucht, aber die Begegnung mit diesem Christus, der da in einer verfallenen Kapelle hängt, der, wer das Bild vor Augen hat, weiß, mit weit ausgestreckten Armen dasteht, umringt ist von vielen Menschen, also ein naher Gott, der den Franziskus fasziniert und dem will er auf die Spur kommen, an dem bleibt er dran.
Das macht er ja teilweise sehr radikal. Also es gibt ja eine radikale Lebenswende. Er entkleidet sich vor aller Welt, schwört dem Reichtum ab, auch seinem Vater gegenüber, der kirchlichen Öffentlichkeit gegenüber. Warum so radikal?
Bin gar nicht sicher, ob diese Radikalität tatsächlich schon eine positive Aussage enthält. Das, was Sie beschreiben, dass er sich nackt vor allen Leuten auskleidet, ist zunächst einmal ja Ergebnis eines massiven Konfliktes mit seinem Vater. Im Grunde haben wir es bei Franz von Assisi mit heutigen Begriffen beschrieben, auch mit jemandem zu tun, der einen unglaublichen Pubertätskonflikt mit seinem Vater ausmacht, der sich abwendet von dessen Werten und dann in dieser Situation, in der er sich entkleidet, plötzlich beschützt wird von dem Bischof und der Kirche. Das wäre übrigens auch ein Grund, warum ich sagen würde, er ist selbst schon ziemlich katholisch. Ich als evangelischer Theologe kann das vielleicht relativ entspannt sagen. Er ist selbst relativ katholisch und kirchlich, viel kirchlicher, als wir uns das nach manchen seiner Aussagen über Armut und dergleichen heute vorstellen könnten.
Und er entdeckt natürlich in diesem Vaterkonflikt den eigentlichen Vater. Das ist ja das zusammengefasst in dieser Begegnung, wenn er dann vor allen Leuten sagt, hört mich alle und versteht mich gut, unser aller Vater ist im Himmel. Also tatsächlich diese patriarchalen Autoritäten auf Erden ablehnt mit dieser Grunderkenntnis, die, glaube ich, sein ganzes Leben durchzieht, dass die Menschen nur einen einzigen Vater im Himmel haben. Bei Clara, das in Klammer, wird es auch das Mutterbild geben. Aber das bedeutet, dass Menschen auf Erden miteinander nicht mehr in Konkurrenz treten, dass sie einander auf Augenhöhe begegnen. Oder das beliebte Bild der Geschwisterlichkeit. Diese Grundentdeckung macht Franziskus, was sein Gottesbild angeht.
Ich würde doch widersprechen, was die Kirchlichkeit Franz von Assisis betrifft. Ich denke, dass er als ein Mystiker, der er ist, der ein unmittelbares Verhältnis zu Gott hat, Gott spricht zu ihm, das ist ja unerhört für diese Zeit. Er beginnt mit einigen Brüdern dann 1209 nach Rom zu pilgern. Das ist alles, wenn man das liest, also auf eine so wunderbare Weise unkirchlich. Er lässt sich von Innozenz III. Dann eine Predigterlaubnis geben. Aber sein Verhältnis zur Kirche ist doch auch deshalb, denke ich, so widersprüchlich, weil er ja Positionen vertritt, die der armen Kirche, die ja eine erhebliche Kritik auch an der Kirche, wie sie im 13. Jahrhundert ist, also beinhaltet, dass er mit diesen Positionen des Eigentumsverbotes ja Ketzerpositionen, wie sie etwa die Katharer oder die Waldenser vertreten haben, in Kontakt mit der katholischen Kirche bringt und es eigentlich lange unentschieden ist, ob er ihn das Schicksal des Petrus Waldus, der also auch eine arme Kirche forderte, auch um eine Erlaubnis bat, diese nicht bekam und als er sich nicht fügte, eben verketzert wurde. Also ob Franz von Assisi vielleicht das gleiche Schicksal gedroht hätte, war, denke ich, in einer bestimmten Phase um 1209 ganz und gar unentschieden.
Ich würde zunächst gerne noch das Stichwort Armut aufgreifen. Das hängt ja mit seiner radikalen Lebenswende zusammen. Aus einem reichen Hause, vielleicht könnte man salopp sagen stinkreichem Hause, verschreibt er sich der Armut, entsagt allem Besitz. Was steckt da für ein Charakter oder auch für ein Anliegen hinter seiner Entscheidung?
Da steckt eine Entdeckung dahinter. Das ist ja nicht Armut um der Armut willen. Franziskus ist nicht auf der Suche nach der vollkommenen Askese oder nach dem vollkommenen Schweigen, sondern tatsächlich auf der Suche nach der vollkommenen Freude. Mir wäre wichtig, dass man das Stichwort der Armut immer koppelt an dieses Stichwort der Freude, weil Franziskus den armen Christus entdeckt. Das klingt jetzt ein bisschen aus der Zeit oder aus der Welt gefallen, aber es ist tatsächlich so, dass das Gottesbild, was sicherlich in seiner Jugend ganz stark transportiert wurde, was er eingeatmet hat, was alle in der franziskanischen Armutsbewegung eingeatmet haben, war das des reichen und vor allem des fernen Gottes. Also eines mächtigen Gottes, der weit im Himmel oben thront und über die ganze Erde herrscht, aber den Menschen nicht unbedingt nah ist. Und die Wiederentdeckung des nahen, des menschgewordenen Christus. Und Franziskus würde eben sagen, des armen Christus. Also Mensch geworden heißt, sich auf die Armut des Menschen eingelassen haben. Die Entdeckung dieses Gottesbildes, die veranlasst Franziskus, die Armut tatsächlich zu lieben. Und das Spannende an seiner Geschichte ist ja auch, dass die Armut buchstäblich attraktiv wird. Es ist die Braut Christi. Später erst wird daraus auch die Braut des Franziskus. Aber die Personalisierung einer zerlumpten Schönheit, einer Qualität, die man so inniglich lieben kann wie eine Braut, das macht das Armutsverständnis des Franziskus aus. Und ich möchte das gerne dazu sagen, weil sonst Armut nach Spielverderberei klingt, nach Langeweile, nach etwas, was wirklich keiner wollen kann. Die Armut des Franziskus ist niemals das Elend, sondern es ist immer die freiwillige, selbstgewählte Minoritas. Das Mindersein, das Armsein im Sinne von leer, verfügbar, reduziert, schlicht einfach.
Also ich finde das wunderbar beschrieben, wie Sie das gemacht haben, Frau Kreidler-Kos. Das läuft ja darauf hinaus, Armut ist zunächst einmal tatsächlich eine geistliche Größe. Es geht tatsächlich innerlich unabhängig zu werden. Dass sich das dann auf Finanzfragen, auf Geldfragen konzentriert, das hat mit dem sozialen Umfeld, hat mit den Eltern zu tun. Da geht es dann bis in also fast magische Vorstellungen, dass die Brüder irgendwann kein Geld mehr berühren dürfen. Obwohl wir aus der Anfangsphase wissen, da gab es auch jemanden mit einem Geldbeutel, der Spenden gesammelt hat und dergleichen. Aber irgendwann sind die Vorschriften da, Geld nicht mal berühren. Geld ist irgendwie etwas sehr, sehr Gefährliches. Aber das ist erst die Folge aus der Verbindung zwischen dem, es geht um eine Demut. Franz schreibt einmal ein Lob der Tugenden. Da ist Armut eine unter vielen Tugenden, in denen immer wieder die Erniedrigung des Menschen, und da stimme ich Ihnen zu, in einem positiven Sinne beschrieben wird. Durch die Erniedrigung komme ich letztlich zu mir selbst. Armut ist eines davon. Wird konkret dadurch, dass Franz erlebt, wer im Reichtum lebt, der kann im Grunde nicht den christlichen Werten folgen.
Ich finde das alles richtig, aber ich denke, es ist nur die eine Seite. Also um nochmal Rilke zu zitieren, Armut ist ein großer Glanz von innen. Natürlich, das sich klein machen, nicht der Stärkere, sondern der Schwächere sein wollen, das ist ja das, was uns an Franz von Assisi fasziniert. Aber man darf nicht vergessen, in der Situation, in der er dort in Assisi als junger Mensch ist und diese Bekehrung erlebt. Es gibt eine Armut, die wirklich auch Not und Leid bedeutet. Also am Beispiel der Aussätzigen, das beschäftigt ihn ja. Er ekelt sich vor denen, die da irgendwo abgeschoben leben müssen, und er lässt durch Mittelsmänner ihnen Geld bringen, weil er den Gestank nicht erträgt. Und diese Überwindung, einen Aussätzigen zu umarmen, das ist eben auch etwas, was, denke ich, mit einem sozialen Gewissen zu tun hat. Das ist jetzt etwas gegenwärtig gesprochen, aber Armut ist eben nicht nur etwas Schönes, sondern es ist auch etwas, das erfährt er eben auch, was mit wirklichem Elend und auch Verelendung der seelischen Möglichkeiten eines Menschen zu tun hat. Ich glaube, das war Franz von Assisi in dieser Situation Anfang des 13. Jahrhunderts sehr wohl klar.
Wie ansteckend ist sein Lebensstil gewesen für andere? Zumindest sammelt er ja junge Männer um sich, später auch Frauen wie Clara aus seiner Heimatstadt Assisi. Und man gründet dann Klöster.
Das ist im Grunde eine Bewegung der Alternative. Und das erleben wir immer wieder in der Geschichte, dass ein alternatives Lebensmodell, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz klar ist, natürlich gerade die Jugendlichen und jungen Erwachsenen anzieht, die sagen, es stimmt etwas hier nicht. Und die kommen zu Franz von Assisi und finden bei ihm vielleicht nicht endgültige, aber vorläufige Antworten. Die finden das hochattraktiv und dann ist es ein Ineinander, ob die von selbst kommen, reiche Jünglinge wie an Bernhard, der relativ früh erwähnt wird, ob Franz die anwirbt. Das Ganze ist ja auch eine Predigtbewegung, insofern eben tatsächlich auch mit Petrus Waldes vergleichbar, bei dem es auch eine Predigtbewegung im 12. Jahrhundert gegeben hat. Franz stellt sich öffentlich hin, stellt sich auf Marktplätze und predigt allerdings auch das Gericht. Auch das ist eine Form der Attraktivität, zu sagen, wenn ihr euch weiter so verhaltet, dann geht's euch schlecht im Gericht.
Es sind übrigens ja nicht nur junge Menschen, es sind auch etablierte Bürger, erfolgreiche Anwälte, ältere Handwerker, die ihm folgen in dieser Umkehr. Und das, denke ich, hat auch damit zu tun, dass er so überzeugend vermitteln konnte, dass er einen Traum hatte. Dieses Ich habe einen Traum vom neuen Menschen, vom anders Zusammenleben. Das ist eigentlich das Unerhörte in dieser Zeit der Apathie der Kirche, der Lethargie und des Zerfalls war.
Am Anfang hat Franziskus sicher keine Brüder gesammelt, sondern die Brüder, Herr Lippin hat den Bernhard schon erwähnt, die haben ihn überrascht. Also Franziskus hat nicht von Anfang an einen Plan gehabt, eine Bruderschaft zu gründen, sondern hat durch Anziehung gewirkt, auch das war ein Stichwort gerade, war überrascht, dass Brüder da sind, plötzlich auftauchen, hat nicht gewusst, was er mit ihnen machen soll. Die sind den Quellen zufolge oder den Erzählungen zufolge in eine Kirche gegangen, haben die Bibel aufgeschlagen, sind auf Stellen gestoßen, die die Sendung der Apostel zu zweit wiedergegeben haben. Und dann hat er ausgerufen, das ist, was ich will, genau das möchte ich. Also hat sich so leiten lassen, ohne einen Plan zu haben, sondern von der Situation leiten lassen. Und was wir ziemlich sicher sagen können, ist, dass er auf gar keinen Fall die Frauen gerufen hat. Das hat ihm am Anfang nur Schwierigkeiten eingebracht. Also die Initiative lag eindeutig auf Seiten der Clara und dann ihrer Schwestern, die relativ schnell kamen. Der Franziskus hat reagiert und das auf eine Weise, die mir allen Respekt abnötigt, dass er, die Brüder konnte er leichter integrieren, aber auch bei den Frauen nicht sozusagen das Stoppschild aufgestellt hat, nicht zuallererst, obwohl ihn das in die Nähe der Ketzerbewegungen gebracht hätte. Gemischtgeschlechtliche Gesellschaften waren ein Problem, sondern dass er geschaut hat, überzeugt mich dieses Ansinnen dieser Menschen, die da kommen, überzeugt mich das Ansinnen der Frauen. Und das ist offensichtlich so gewesen, dass er sich hat überzeugen lassen und dann auch eingelassen auf diesen weiblichen Zweig der Bewegung.
Im SWR2-Forum diskutieren wir heute Gottes Troubadour, wofür steht Franz von Assisi. Darüber diskutieren wir mit Dr. Gunnar Decker, freier Autor und Philosoph in Berlin, mit Dr. Martina Kreitler-Koos, Lehrbeauftragte für Theologie der Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster und mit Professor Dr. Volker Lippin, evangelischer Kirchenhistoriker an der Universität Tübingen. Wir haben es schon gerade angesprochen, Franz von Assisi war viel unterwegs, predigte überall, offenbar sehr anschaulich. Er sprach auch zu den Vögeln oder fand in seinem berühmten Sonnengesang auch eine neue Sprache für alles Lebendige, das er als Geschöpfe Gottes ansah. Beispielsweise nennt er die Sonne Bruder oder den Mond Schwester, spricht vom Bruder Wind, von der Mutter Erde. Das brachte ihm auch den Spitznamen Troubadour Gottes ein, also Dichter, Sänger von Liebesliedern. Was sagt dieser Titel über den heiligen Franziskus aus?
Zumindest ist ganz deutlich gesagt, wie unerhört neu sein Auftreten war. Also heute würde man sagen, er war ein Performer. Er las ja, das wurde schon angedeutet, nicht unbedingt gern in der Bibel. Also er war keiner, der sich schriftlich zur Welt verhehlt. Also alles Buchstaben, Gelehrsame war ihm suspekt und er lehnte es ab. Er war jemand, der also auf eine unmittelbare Weise etwas ja auf symbolische Weise zeigen wollte. Er sang zum Beispiel, er tanzte. Es gibt dieses Beispiel über eine Bußpredigt, dass er einmal über Buße predigen sollte und sich dann vor die Versammelten stellte und einen Eimer Asche übers Haupt sich schüttete. Und das war sozusagen die Bußpredigt. Also er war ganz erfindungsreich, originell und eben nicht als jemand, der im Auftrag der Kirche etwas verkündete, sondern dieses selber suchen und selber mit anderen so einen Weg finden, wie man auf eine Nachfolge Christi ähnliche Art wieder leben kann im 13. Jahrhundert. Also er sagt ja dezidiert, Geld ist Kot. Also diese sehr problematische Äußerung, weil mit Geld kann man natürlich auch Dinge bewirken, die Überleben retten, ein anderes Leben auch ermöglichen. Das war eine Grundposition und die hatte eine Signalwirkung.
An der Stelle würde ich gar nicht so sehr die Differenz zur Kirche betonen. Wenn man den Sonnengesang anschaut, ist schon sehr brav die Natur in eine Schöpfungstheologie eingeordnet. Und das ist ja auch nicht das Einzige, was wir an Dichtung von Franz haben, sondern wir haben von ihm auch ein ausführliches Officium, also ich sage es jetzt mal abgekürzt, ein Stundengebet, in dem alles um die Passion Christi kreist, in dem immer wieder Maria angesprochen wird. Das heißt, der hat auch für Ordnungen in einem ganz klassischen Sinne gesorgt, hat in seinem Testament nochmal gesagt, genau dieses Officium, das muss auch immer gebetet werden von den Klerikern in meinem Orden. Auch an der Stelle war er viel kirchenkonformer und das Interessante liegt gerade darin, Sie haben es vorhin so angesprochen, dass er bestimmte Elemente, die in anderen Bereichen als heretisch definiert worden sind, so formt, so gestaltet, dass er hineinkommt in einen kirchlichen Kontext und das nicht deswegen, weil man ihm das von außen aufzwingen würde, sondern ich glaube nach allem, was man an seinen eigenen Texten und nach den Biografien sagen kann, aus fester innerer Überzeugung.
Ja, das sehe ich anders. Der Sonnengesang, den finde ich auch gar nicht brav, sondern unerhört für das bisherige Glaubensverständnis. Alle Dinge, auch die Unbelebten, als Bruder und Schwester anspricht, also Sonne, Mond, Feuer, Wasser und auch den Tod. Ich denke, dass das ganz, ganz unerhört für die Zeit ist. Und letztlich haben wir einen Konflikt, was die Institutionalisierung der Grundidee von Franz von Assisi betrifft. Also ohne die Kirche hätte die Idee Franz von Assisis eine Armenkirche in der Kirche nicht überleben können. Aber so wie sie überlebt hat, entspricht sie nicht mehr den Grundintentionen, mit denen Franz von Assisi antrat.
Er suchte einen Ort innerhalb der Kirche. Ich stimme Ihnen zu, er hat im Grunde diesen Ort nicht gefunden. Und das ist für mich auch ein Teil der Faszination von Franz von Assisi, dass der ständig sucht und genau das nicht findet. Aber das heißt nicht, dass er es gegen die Kirche sucht, nicht, dass er es außerhalb der Kirche sucht, sondern er sucht es in der Kirche.
Ja, er ist gehorsam. Das muss man sagen. Er bleibt auch gehorsam. Deswegen konnte er auch nur in der Kirche diese Karriere als katholischer Heiliger dann auch machen, weil er eben sich nie gegen die Kirche offen ausgesprochen hat.
Frau Kreidler-Kos, was sagt Ihnen der Begriff Troubadour Gottes oder auch anders gefragt, was war letztlich die Botschaft eines Franz von Assisi?
Ich komme tatsächlich nochmal zurück auf den Mensch gewordenen Gott, das sozusagen der Geschichte mitzugeben, diesen Impuls zu setzen und ganz viele haben ihn aufgenommen. Es war ja auch nicht so, dass Franziskus ganz alleine nur gestrahlt hätte. Er hat diese vielen Brüder, diese vielen Schwestern gehabt, die das begeistert mitgetragen und auch selbst ausgeformt und ausformuliert haben. Es ist eine Entdeckung, der Gott, der nahe kommt, der etwas mit mir zu tun hat. Herr Decker hat das am Anfang auch geschildert, auf eine ganz eigene Gottesbeziehung in Anspruch zu nehmen, lange vor Luther im Übrigen. Es gibt das schöne Gebet, überliefert vom Berg Laverna. Franziskus soll immer wieder vor sich hingesagt haben, wer bist du, liebster Gott, und wer bin ich? Das eingebracht zu haben, diesen Gedanken der Individualität in die Gottesbeziehung, halte ich für das größte Erbe oder den größten Schatz, der bringt ihn zum Teil in Konflikte mit der Kirche, um dieses Thema nochmal aufzugreifen. Aber ich kann nur staunen, wie traumsicher Franziskus da durchgegangen ist, der Kirche immer gegenüber loyal zu bleiben, bis auf die Knochen loyal und trotz allem seine Akzente zu setzen und im Grunde ja so eine Art Erinnerung zu gestalten, Erinnerung ans Evangelium, die auch durchaus gehört und aufgenommen wurde, verkannt oder vielleicht auch wieder verkleidet später. Aber ich denke, dieser Grundimpuls, an die Nachfolge Christi zu erinnern, als Nachfolge an einen, der uns ganz nahe gekommen ist, den hat die Kirche gut gehört und der ist deshalb bis heute geblieben.
Er hat 1210 eine Wallfahrt nach Rom unternommen, hat sich von Papst Innozenz III. Die Erlaubnis erteilen lassen, ein Leben in Armut zu führen und vor allem auch als Laie zu predigen. Das war ja in der Kirche damals überhaupt nicht opportun. Warum hat er den päpstlichen Segen gebraucht, um innerhalb seiner Kirche wirken zu können, oder hatte er da noch andere Motive mit verbunden?
Erstens wäre er verketzert worden, also das war notwendig, diese Erlaubnis zu bekommen.
Also eine Schutzhandlung.
Einerseits, andererseits entsprach es seinem Charakter, dass er tatsächlich in Übereinstimmung mit dem Papst auch nur predigen wollte. Das sind die beiden Seiten seines Charakters, das muss man immer auch sehen. Ich würde gerne diesen Doppelcharakter, der in dieser franziskanischen Idee liegt, noch mal kurz benennen, von Anfang an, dass ein ganz neues Menschenbild mit dieser franziskanischen Idee eben durch, siehe Sonnengesang, dieses Ansprechen aller Dinge als dem Menschen nah und auch göttlich möglich wird, dass so dieser Byzantinismus überwunden wird und der Mensch auf eine natürliche Weise zum ersten Mal gezeigt wird. Das, denke ich, hat Folgen und das ist revolutionär und neu. Die andere Seite ist, dass diese Institutionalisierung ja auch dazu führt, und das darf man nicht übersehen, denke ich, dass ja 100 Jahre nach dem Tod von Franz von Assisi der Franziskanerorden ein Träger der Inquisition ist, der vor allem, und da gibt's für mich dann wieder auch in der DDR sozialisiert und die Geschichte des Sozialismus im Nacken, diese Parallele, dass die eigenen Brüder, die eigenen Genossen Jagd auf wieder die eigenen Brüder und Genossen machen. Also diese Inquisition verbrennt 100 Jahre nach dem Tod von Franz von Assisi zum ersten Mal Franziskaner, weil sie eben strengere spirituale Regeln, das Eigentumsverbot betreffend, vertreten haben, die der katholischen Kirche dann eine Übertretung darstellen. Und da wird es rigoros bestraft mit den Dominikanern und den Franziskanern, den beiden neuen Reformorden. Das muss man auch sehen.
Ich habe mir, als ich mich mit dieser Szene beschäftigt habe, immer wieder die Frage gestellt, was sehen wir da drin und was sieht ein Franz von Assisi als Akteur da drin? Wir sehen, als er zum Papst reist, ein ganz irres Gegenüber eigentlich von einem Poverello, von einem kleinen Armen, der nur das einfache Leben will, zu nicht einfach irgendeinem Papst, sondern zu Innozenz dem Dritten, der das Bild des mächtigen Papstes im Mittelalter überhaupt repräsentiert. Die stoßen aufeinander, das sehen wir heute. Franz von Assisi sieht die Begegnung tatsächlich im Rahmen des Kirchenrechts, aber auch der Theologie und Frömmigkeit mit dem Stellvertreter Christi. Und er sieht, das ist derjenige, der mir jetzt diese Möglichkeit eröffnen muss zu predigen, die ja alles andere als selbstverständlich war.
Also diesen Gedanken würde ich tatsächlich nochmal unterstreichen, dass der Papst den Stellvertreter Christi repräsentiert und eine Autorität ist, die nicht nur akzeptiert, sondern in einer tiefen Weise auch verehrt wird, glaube ich, galt für Franziskus, galt auch für Clara. Sie haben ihre Konflikte mit den Päpsten, Clara mehr als Franziskus, einfach weil er früher stirbt. Aber sie treffen erst mal am Anfang ihrer Bewegung auf Innozenz den Dritten. Der war tatsächlich nicht irgendwer, aber er war erstaunlich offen dieser Armutsbewegung gegenüber, hat, wenn man das so sagen kann, vielleicht gespürt, dass er die zu integrieren hat. Jetzt stirbt aber Innozenz relativ früh, 1216. Trotzdem stellt er noch entscheidende Weichen. Er gesteht eben Franziskus die einfache Bußpredigt zu, das hatten wir schon genannt. Er gesteht Clara und den Schwestern das Privileg der Armut zu, also anerkennt dieses Herzstück der Spiritualität. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese höchstinstanzliche Ermutigung, die da von dem großen Mittelalterpapst Innozenz III. Noch ausging für wenige Jahre, sie beflügelt hat und auch in die Konflikte mit den Folgepäpsten hat gehen lassen und diese Konflikte hat bestehen lassen.
Hat sich Franz von Assisi auch als Missionar verstanden? Er hat ja zumindest mit seinen Brüdern Kloster gegründet, fast in aller Welt, möchte man sagen. Also zumindest in der damals bekannten Welt, Europa und vielleicht auch Nordafrika.
Natürlich, das gehörte ja zum Glaubensselbstverständnis, dass man diesen Glauben und diese Botschaft auch verbreitet. Man ging zu zweit, die Brüder zogen also einfach als Wanderprediger herum. Das war eben auch in der Schlichtheit völlig neu. Dann natürlich diese Missionsbewegung im Zusammenhang mit den Kreuzzügen, da kriegt das einen anderen Charakter. Also um 1217 institutionalisiert sich der Orden dann auch dadurch, dass dann ein Ordensprotektor eingesetzt wird, Kardinal Hugolin. Und dann wird die franziskanische Bewegung ja ein Teil dieser Kreuzfahrtlogik der Kirche. Und dann, ja, dann wird es auch für Franz unangenehm. Er hat ja sehr zwiespältige Gefühle bei diesen Missionsfahrten, die ihn ja bis nach Ägypten auch führen.
Wir müssen bei unseren Begriffen natürlich immer auch aufpassen, was assoziieren wir jetzt. Wenn wir über Mission reden, dann haben wir sehr oft die Mission, Ausbreitung des Christentums im Zusammenhang mit Kolonien aus dem 19. Jahrhundert im Hintergrund. Mir wäre passender als Begriff für Franz und seine Bewegung, das sind Rufer zur Buße. Da ist auch ein Missionsaspekt natürlich dabei, denn derjenige, der Buße tut, bekehrt sich zum Christentum oder bekehrt sich zum innerlich wahren Christentum. Das sind nochmal zwei Stufen, die damit zu bedenken sind. Aber das Entscheidende ist bei ihm von Anfang an, es geht um die Buße und dazu geht er hinaus zur Predigt. Das ist letztlich das, was ihn wahrscheinlich auch beim Sultan getrieben hat. So schwierig es nun genau zu beschreiben ist, was er in dem Lager des Sultans vor Damiet gemacht hat, als er da am Rande des Kreuzzuges auch dort hineingegangen ist. Insofern eher Bußrufer als Missionar.
Aber dieser Glanz des Märtyrertums, also der liegt auch auf ihm. Also für den Glauben sterben ist das Höchste, was man erreichen kann. Davon ist er auch nicht frei. Und diese wunderbare Begegnung, da ist ja der Sultan der Souveräne. Also Franz kommt zu ihm und man sagt, also er sagt, er soll Christ werden. Und er sagt, warum soll ich mir selbst und meinem Glauben untreu werden? Und er darf wieder beschenkt gehen. Also das ist eine Nathan der Weise Geschichte der schönsten Art.
Wo je eigentlich nachdem, welchen Franz Bericht der
Belehrte. Ja. Ja, aber Franz ist doch, glaube ich, der Belehrte dabei.
Es lohnt bei diesem Thema ein Blick in die Ordensregel. Die enthält ja das erste Missionsstatut. Da kommt dieser Begriff nochmal, das erste Missionsstatut überhaupt in einer Ordensregel. Und das ist aufregend tatsächlich, dass Franziskus sagt, wie sollen sich Brüder eigentlich verhalten, wenn sie unter Andersgläubige gehen? Und dann sagt er, ihr könnt erst einmal unter den Andersgläubigen leben und ihnen dienen. Also Mission durch das Leben oder auch Bußpredigt oder, um es noch ein bisschen frischer zu formulieren, das Evangelium zu verkünden, durch das einfach Sein und zu Diensten sein mit den Andersgläubigen leben. Und dann kommt ein Zusatz und wenn es sein soll oder wenn es euch drängt und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in seiner Sprache von Gott dazu gedrängt oder berufen, dann könnt ihr das Evangelium auch mit Worten verkünden. Aber zuerst einmal mit dem Leben, mit dem zu Diensten sein und dann mit Worten. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir in unserer Zeit und unserer Gesellschaft ganz gut gebrauchen könnten. Diese Idee, erst einmal miteinander zu leben, friedlich und durchaus zu Diensten. Und wenn es dann sein soll oder wenn es dann eine gute Gelegenheit gibt, wenn es passt und wenn es stimmt, dann auch Worte einzusetzen.
Sein Lebensstil, sein Auftrag, seine Reisen und Predigten waren ja auch nicht einfach insofern, dass er auf vieles verzichtet hat, dass das Leben ihn strapaziert hat, dass er krank geworden ist, dass er, glaube ich, fast an Schwäche dann gestorben ist.
Wir haben ihn ja oft vor Augen als Bruder Immerfroh, der in all den Filmen durch die Wiesen tanzt. Der ist tatsächlich seit Lebens auch ein schwer kranker Mann gewesen, laboriert an einer chronischen Malaria, an einem Milzleiden, an einem Augenleiden, all diese Dinge. Und auch das stürzt ihn in verschiedene Krisen. Vorher war der Sonnengesang schon ein Thema, der tatsächlich auch einen wichtigen biografischen Anhalt hat. Franziskus dichtet ihn in einer seiner dunkelsten Phasen, in einer Winterzeit, schwer krank, bereitet sich auf eine martialische Augenoperation vor. Auch die Stigmata soll er da schon gehabt haben, die Wundmale Christi. Wundmale Christi, das ist jetzt tatsächlich ein Geheimnis, etwas, das in seinen Körper eingezeichnet gewesen sein soll. Und er liegt im Übrigen krank in einer dunklen Hütte bei San Damiano. Das ist der Ort, das kleine Kloster, wo Clara und die Schwestern wohnen, wird von ihnen gepflegt. Und in dieser wirklich verzweifelten Stunde seines Lebens bricht er durch zu einem lichtvollen Gott, zu einem Gott, der alles in Händen hält. Und in dieser Phase dichtet er den Sonnengesang. Das zeigt, dass er immer wieder persönlich ringt, auch physisch ringt, aber es ihm trotzdem gelingt, in dieser Liebe Gottes, in der er sich wähnt und weiß, immer wieder anzukommen.
Wenn Sie schon die Stigmata angesprochen haben, dann sollten wir noch mal darüber reden. Hat er sich so mit dem Christus identifiziert, dass plötzlich dann Wundmale auftauchten, oder ist das eher Legende, die später hinzugefügt wurde?
Also ich denke, es ist eine Legende, die Teil der Heiligsprechung war. Denn von diesen Stigmata berichtet ja nur Bruder Elias. Also es hat ja eigentlich fast keiner gesehen, dass er diese Wunden besaß.
Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, mit dem Raster Legende oder Wahrheit so etwas wie diese Stigmatisierung zu fassen. Wenn man den frühen Bericht von Elias von Cortona anschaut, das erste Zeugnis davon, dann kann man den so lesen, dass es eine visionäre Erfahrung gegeben hat. An diesem Franz von Assisi wurden die Wundmale sichtbar. Das muss gar nicht zwingend heißen, dass die physisch sichtbar waren. Das machen dann nachher die Biografen daraus. Der Ausgangspunkt ist die Erfahrung, die offenbar für viele hochplausible Erfahrung, eigentlich ist in diesem Franz von Assisi auf neue Weise Christus gegenwärtig geworden. Das wird erzählt in der Geschichte von den Stigmata.
1228, zwei Jahre nach seinem Tod, wird Franziskus oder Franz von Assisi heilig gesprochen. Er wird also gewissermaßen auch von seiner Kirche vereinnahmt, Frau Keitler-Groß.
Also ich glaube, zuerst mal wird dem Rechnung gezollt, was er an Wirkung erzeugt hat. Die Menschen haben ihn verehrt, geliebt. Diese Heiligsprechung so rasant, so schnell, hat auch etwas damit zu tun, dass Menschen etwas gespürt haben oder etwas gesehen haben, neu erzählt haben. Wenn wir gerade von den Stigmata gesprochen haben, das ist auch erzählerisch einfach neu. Insofern bildet diese Heiligsprechung etwas ab. Sie dient zu etwas. Für Clara zum Beispiel war es unglaublich wichtig, dass so der Verbündete auf Erden jetzt ein Fürsprecher im Himmel sein konnte. Also weiter diese Armutsbewegung unterstützt, geleitet, dass man sich auf eine himmlische Autorität berufen konnte. Das war nicht nur negativ im Sinne der Vereinnahmung, sondern es hat auch tatsächlich etwas Helles, etwas Wichtiges in die Kirche integriert.
Also ich habe da Probleme mit dieser Heiligsprechung, weil sie meines Erachtens auch der Grundidee Franz von Assisi in gewisser Weise doch zuwiderläuft, wenn man das Heilige als etwas dem Profanen Entgegengesetztes auffasst. Und für ihn war ja gerade das Heilige, das Göttliche im Profanen zu sehen, das Wichtige. Und daraus resultiert seine große Bedeutung. Also dass es eben so nicht diesen Gegensatz gibt, sondern dass das Heilige, wenn man das schon so nennen will, aus dem Profanen als ein ungewöhnliches Menschentum herauswächst. Ansonsten ist dieser Heiligsprechungsprozess, wenn man den sich genauer anschaut, in den Chroniken ist es ja auch eine üble Posse. Also wie der Bruder Elias, der ja ein ganz unfranziskanisches Gemüt war, ein Renaissance-Mensch, ein Machtmensch, ein Geldmensch, der diese aus heutiger Sicht wunderbare Franziskuskirche in Assisi bis 1230 bauen lässt. Aber das ist natürlich ganz und gar gegen den Ursprungsgeist von Franz, der überhaupt keine festen Häuser wollte. Und ja, und dann kriegt er so einen Riesendom. Und die Beerdigung, also die Umbettung dann 2 Jahre nach der Heiligsprechung, 1230 sollte also dann in der Franziskuskirche sein Leichnam dann beerdigt werden. Und der Leichnam war verschwunden. Also Elias hatte ihn verschwinden lassen. Er ist ja dann erst 1818 in einem Kellergewölbe festgekettet, gut versteckt, wieder aufgetaucht. Also da merkt man auch, wir haben es mit mittelalterlichen Menschen zu tun, die eben auch ihre Machtspiele, ihre Konkurrenzen auslebten.
Wir könnten jetzt natürlich noch viel über Franz von Assisi sprechen und diskutieren und auch noch Details uns anschauen. Ich möchte noch einen Aspekt ansprechen, Dr. Decker, den Sie erwähnt haben. Franziskus gehört nicht der Kirche allein, sondern ist eigentlich ein Franziskus für alle Menschen. Wofür stand Franz von Assisi zu seiner Zeit und wofür steht er heute?
Er ist ein Vertreter der urbanen Religiosität, die mit den Städten entsteht. Und dieses neue Verhältnis von Vita Activa und Vita Contemplativa, also auch eine Hochschätzung von Tätigkeit und Arbeit, ist neu. Und damit verändert sich eben vor allem das Menschenbild. Es wird auf eine Weise natürlich, dass es für uns heute immer noch faszinierend ist, zumal er eben auch es verstand, dieses Menschenbild immer wieder auch zu poetisieren.
Ich antworte gern als Theologin an der Stelle und auch als Christin. Franziskus steht für mich für eine echte Perspektive im christlichen Glauben. Der christliche Gott ist einer, mit dem man leben kann, weil er das Leben kennt, weil er nahe da ist, weil er das Leben teilt, weil er an die Ränder geht, um nochmal am Ende auch Papst Franziskus zu zitieren, der ja nicht umsonst diesen Namen hat. Diese Perspektive auf Erden und durchaus franziskanisch gedacht, ist die verlängert bis in den Himmel hinein. Also es gibt einen Gott, der ein Interesse an uns Menschen hat. Dafür steht Franz und dafür steht natürlich auch Clara.
Franz lebt in einer Zeit, in der die Ökonomie wie ein Krake alles gestaltet, in der Erfolgsmomente über äußere Faktoren hergeleitet werden. Und das endet natürlich durchaus so unserer Zeit mit einer durchgehenden Ökonomisierung. Und in dieser Situation hat Franz von Assisi gesagt, ich lasse mein Leben nicht designen von dem, was an Berufskarriere und dergleichen von mir erwartet wird, sondern ich gestalte ein Leben nach den Werten, die die Grundlage des Lebens überhaupt darstellen. Das war für ihn Gott, das war für ihn Jesus Christus und das Leiden in Jesus Christus. Von daher hat er eine Widerständigkeit gegenüber dieser Ökonomisierung gezeigt. Ich glaube, davon können wir eine ganze Menge lernen.
Das war das SWR2-Forum Gottes Troubadour. Wofür steht Franz von Assisi? Für die Diskussion bedanke ich mich bei Dr. Martina Kreitler-Kohs, Lehrbeauftragte für Theologie der Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster, bei Dr. Gunnar Decker, freier Autor und Philosoph in Berlin und bei Professor Dr. Volker Lepin, evangelischer Kirchenhistoriker an der Universität Tübingen. Die Angaben zu den beiden Büchern von Gunnar Decker und Volker Lepin finden Sie auf der Homepage von SWR2-Forum. Am Mikrofon war Holger Gohler.